Ich würde gerne jetzt auf Hochdeutsch oder sowas Ähnliches predigen. Es sind doch einige unter uns, denen das einfacher läuft dann. Es gibt vielleicht Leute unter euch, die fragen sich, warum sitzt der? Einige wissen es schon. Es hat aber nichts mit meinem Rücken zu tun, sondern es hat mit dem zu tun, dass ich gesehen habe, wenn Christus gesprochen hat, dann ist er meistens hingesessen und hat dann gelehrt. Bin ich Christus? Nein, aber ich will ihm so nah wie möglich sein, so ich mache es halt einfach so. So, dann sitze ich halt hier und predige oder lehre. Also hat nichts mit meinen Füßen zu tun und auch nichts mit meinem Rücken, sondern einfach so. Ein Teil, mit dem ich so lebe, oder? Und ihr jetzt auch. Nur, dass ihr das wisst. Wieder einmal. Wir haben das Thema Erfolg ist. Und heute ist es nicht nur Vergangenheit, auch Zukunft. Und es geht vor allem um Familie und um Beziehungen. Jedes menschliche Leben wird geprägt von Beziehungen. Ihr alle seid geprägt von Beziehungen. Gar nicht anders möglich. Natürlich seid ihr geprägt worden durch Dinge, die gesagt wurden, Informationen und so weiter. Aber die meisten werden geprägt durch Erlebnisse, Ereignisse, Beziehungen. Und negative oder positive Vorbilder prägen. Es hat immer Dinge gegeben in meinem Leben, wo ich dachte, so möchte ich mal nicht. Und so ja. Wenn ich auf andere Menschen geschaut habe. Paulus hat eine Vaterrolle übernommen, weil er wusste, da braucht es eine Beziehung zu diesem jungen Mann. Dieser junge Mann heißt Timotheus. Wir haben auch zwei Briefe an Timotheus. Und da spricht er in diesen zwei Briefen, spricht er viermal ihn an als seinen Sohn. Ein Beispiel, 2. Timotheus 2,1, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Sei stark. Und es gibt, man spürt es in den ganzen zwei Briefen, dass er hier ganz persönlich zu einem jungen Mann spricht, der durchs Leben gehen muss und nicht einfache Zeiten hat. Es scheint, als ob Timotheus in seinem leiblichen Vater kein geistliches Vorbild hatte. Weil wenn Paulus über den geistlichen Werdegang spricht von Timotheus, dann erwähnt er die Großmutter und die Mutter, aber keinen Vater. Er spricht nicht vom Vater. Und wir wissen dann in der Apostelgeschichte, da wird es erwähnt, dass Timotheus einen Vater hatte, einen griechischen Vater. Und alle, die Timotheus kannten, wussten, dass sein Vater ein Grieche ist. Aber wir hören nichts von einem geistlichen Vater, der geführt hätte oder ihm geholfen hätte. So, Paulus hat wohl diese Rolle übernommen, weil er wusste, er war beeinflusst von den Frauen in seiner Familie, aber der geistliche Vater hat offensichtlich gefehlt. Und das hat er dann ausgefüllt. Wisst ihr, Familie ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe Menschen erlebt, die wollten, auch wenn ich ihnen erklären konnte, wie die Taufe zum Beispiel, was alles über die Taufe ist, oder andere Wahrheiten, Mission, Zeuge sein, Keuschheit. Wenn man diese Themen nimmt, dann habe ich erlebt, wie Menschen gar nicht darauf eingehen konnten, weil sie sagten, nein, meine Familie will das nicht. Oder da hat meine Familie Mühe. Wenn sie es manchmal sogar intellektuell nachvollziehen konnten, konnten sie es doch nicht umsetzen, weil die Familie dagegen war. Und deswegen, die Familie ist absolut wichtig und die kann sehr prägen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber dann braucht es halt dann auch jemand außerhalb der Familie, der kommt und hilft und Wahrheiten verkündet, wenn es manchmal eben nicht so geht. Und dann braucht es da uns, die dann da zu diesen Menschen reden und mit ihnen unterwegs sind. Paulus begleitet Timotheus, auch da, wo er getrennt war. Paulus war ja im Gefängnis, hat diesen Brief eigentlich aus dem Gefängnis geschrieben. Und er wusste genug über ihn und er wusste, was Paulus brauchte. Er wusste auch, was Timotheus brauchte. Er wusste auch, dass Timotheus es nicht leicht hatte in der Gemeinde, wo er war. Weil da waren einige Irrlehrer, einige, die Falsches erzählten. Und er gibt ihm Ratschläge und hilft ihm, dass er dadurch seinen Platz einnehmen kann. Und so begleitet er ihn ganz stark, weil er sich bewusst ist, Timotheus braucht jemand, der ihm zur Seite ist. Wir haben es gut gesungen. Keiner ist alleine oder soll alleine sein. Wir sollen zusammen sein. Und hier, das ist eigentlich das Thema heute. 2. Timotheus 2, da heißt es, und nun mein Kind, ihr seht, er spricht ihn wieder an als sein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesus. Mein Kind, sei dir der Gnade Gottes bewusst. Und das, was du gehört hast von mir, nicht nur von mir, da waren viele Zeugen, nicht alleine, das gibt anderen weiter, die wiederum andere lehren können, guten Menschen. Und so sagt er ihnen wirklich etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass er weitergeben soll, was er bekommen hat. Und dass die dann wieder fähig werden, andere anzuleiten. Ich bin in einer Bibelschule gewesen, jung im Glauben, in Walzenhausen damals mit New Life. Das war unser Vers. Jeder musste den auswendig können. 2. Timotheus 2,2. Und das war ständig vor unseren Augen. Gib weiter, was du bekommen hast. Du lebst nicht für dich allein. Und das war eigentlich gut. Ich wurde geprägt dadurch sehr. Und Paulus will, dass Timotheus sich das auch in seinem Herzen und in seinem Verstand einprägt. Paulus erwartet nicht etwas von Timotheus, was er selber nicht tut. Er hat das hundertprozentig ausgelebt, weil, versteht ihr, du und ich und wir oft bis heute erleben das. Wenn wir die Bibel aufschlagen, bekommen wir etwas von Paulus. Oft. Wo er uns lehrt, sodass wir wieder lehren können. Was ich heute mache hier, ist eigentlich etwas, das Paulus gemacht hat. Mit mir. Aber er hat es auch gemacht mit Timotheus. Und so hat er es hundertprozentig umgesetzt, das, was er jetzt möchte, dass Timotheus es auch macht. Und so schließt sich der Kreis in einem gewissen Rahmen oder erweitert sich, man könnte es so sagen. Wir haben ja gesungen, der Kreis schließt sich nicht, sondern er erweitert sich. Es gibt auch andere, die Paulus begleitet hat. Da war zum Beispiel Onesimus. Onesimus, wenn ich den Brief Philemon lese, dann habe ich manchmal fast ein bisschen ein komisches Gefühl. Weil mir kommt Paulus so rüber etwas manipulativ. Kann das sein? Er kämpft für den Onesimus so stark, dass es schon fast manipulativ ist. Wir lesen mal. Philemon 1, 10 bis 13. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Seht ihr? Da hat er ein anderes Kind. Also nicht nur eins, noch ein anderes geistliches Kind. Ich betrachte es als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er ist der Nützliche, sein Name, war dir früher zu nichts nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte dir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Du würdest mir ja dann auch helfen, wenn du da wärst. Und jetzt, er könnte mir auch Onesimus tun. Aber ich schicke ihn dir, weil ich weiß, er kann jetzt dir helfen. Und Onesimus war eben ein Sklave, der abgehauen ist. Und Philemon war der Meister. Und jetzt schickt er ihn da zurück. Onesimus ist so wichtig für Paulus. Darum setzt er alles ein. Und warum sage ich fast manipulativ? Wisst ihr, die Grenzen zwischen Herausforderung und Manipulation sind manchmal sehr eng. Ich meine, Paulus wollte wahrscheinlich schon einfach herausfordern. Wir lesen weiter, 1, 18 und 19. Solltet ihr durch seine Flucht irgendeinen Schaden entstanden sein oder sollte er dir etwas schulden, dann stelle es mir in Rechnung. Ich werde es bezahlen. Dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Was du mir allerdings schuldest, weil du durch mich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, davon will ich hier gar nicht reden. Spürt ihr etwas? Ich mache es gut für Onesimus, ich schaue für ihn, aber im Fall, denk daran, du schuldest mir eigentlich auch. Ich finde das eigentlich schön, dass wir das in der Bibel haben. Und das ist so offen und so ehrlich, oder? Und so absolut richtig. Und er versucht nicht etwas, das falsch wäre. Es gibt immer Menschen, die für andere Menschen da sind, dran sind und das ist wichtig. Ich denke jetzt nur an Naomi und Ruth. Wir hatten gerade Bibelstunde und das war unser Thema. Naomi hat sich Ruth angenommen und sie beraten ihr, geholfen in bestimmten Umständen und Schwierigkeiten mit Rat und Tat. Und Ruth wäre nicht so in die Gemeinde, in das Volk Israel hineingekommen, wahrscheinlich ohne Naomi. Aber Ruth hat auch Naomi geholfen und stand ihr zur Seite. Und ich glaube, beide haben profitiert von dieser Beziehung. Sehr stark. Naomi kam aus ihrer Depression heraus und Ruth fand ihren Löser, ihren Mann, auch auf Raten hin von Naomi. Und wisst ihr, dass man, wenn man jemandem beisteht, es dann auch Rückschläge zu mir, Das ist meistens so. Ich habe das immer und immer wieder erlebt. Ich war nie nur der Gebende, ich war immer auch der Empfangende. Weil wenn du gibst, empfängst du. Das ist ein geistliches Gesetz, glaube ich. So sagt wenigstens der Herr Jesus, wer viel gibt, wird auch viel empfangen. So. Ich denke an Elisabeth und Maria. Das Erste, was diese junge Mutter, also die war noch sehr jung, man weiß nicht so recht, 14, 16 Jahre so, als Maria hörte, du wirst jetzt schwanger sein vom Heiligen Geist, das Erste, was sie machte, sie ging ganz klar, schnurstracks hin zu dieser älteren Dame, die jetzt schon fast gar über das Alter hinaus war, um Kinder zu kriegen, um sie zu besuchen. Und die zwei müssen eine sehr enge Beziehung gehabt haben und sich gegenseitig geholfen. Wenigstens sieht man sogar die Frucht nachher in den Kindern. Johannes der Täufer, der für den Herrn Jesus den Weg bahnte und schon da im Leib hüpfte, als die Mutter kam, Maria, schwanger mit Jesus. Also ihr seht, Beziehungen, das ist so das Ganze, was wir durch die Bibel immer wieder sehen. Ein Gewebe, das durch alles hindurchdringt. Erfolg ist, sich in andere zu investieren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollen nicht isoliert leben. Wir haben das Lied, hat mir sehr gefallen, dass ihr das Lied ausgesucht habt, gerade vorhin, weil keiner ist für sich. Wir sind nicht isoliert. Und wir gehen nicht alleine durchs Leben. Alles in der Bibel, alles, was Gott ausmacht, geht auf Beziehung hin. Gott, der selber ja der dreieinige Gott ist, also Beziehung schon da drin ist, möchte, dass wir Menschen auch so eine Beziehung mit ihm haben und untereinander. Und da hat er alles gegeben dafür, alles. Deswegen kam Christus auf die Welt, deswegen starb er am Kreuz, damit diese Beziehung überhaupt möglich wurde. Erfolg ist daher, in gesunden, guten Beziehungen zu leben. Das ist Erfolg. Es geht nicht darum, dass ich alles geregelt habe im Leben, dass meine Vergangenheit geordnet ist durch das, was Christus für mich tat, das auch. Es geht nicht mal darum, dass ich ein Leben in Gott genieße, auch das ist gut. Aber es geht vor allem darum, dass ich mein Leben einsetze für andere und es multipliziere, dass wieder andere davon profitieren können. Und ich erinnere noch einmal an 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ich bin immer noch bis heute begeistert von den Praktikanten, die wir hatten. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren waren wir auf Krishona. Wir sind da die Treppe raufgelaufen, hinter uns war Christian Schmitter mit dem Pastor, der mit zusammenarbeitete damals in Zug. Und dann hat Christian geschwärmt von der Zeit bei uns im Praktikum, dass er so viel hier profitiert hat. Und dann hat der damalige Pastor damals so gesagt, ja, das stimmt. Ihr habt ihn sehr gut vorbereitet auf den Dienst. Und wenn wir in der Gemeinde manchmal diskutieren über Dinge, wie die Gemeinde gehen soll, da kommt Christian immer wieder und sagt, Ja, in Amriswil haben die das so und so gemacht. Und ich hätte so viel gelernt davon schon. Also man kann sich investieren in Menschen und es ist enorm, was manchmal dann rauskommt. Sogar noch mehr, als man je geben kann. Es freut mich, wenn ich etwas die Praktikanten anschaue, die wir gehabt haben bis heute, wo sie alle stehen und wie sie alle dranbleiben und wie alle dienen. Das ist ein großes Geschenk, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass es uns wichtig war, uns gut zu investieren in sie und ihnen Vorbild und Zeichen zu sein, ihnen zu helfen in ihrem Leben. Erfolg ist, im anderen das zu sehen, was Gott machen kann und will. Erfolg ist, im anderen das zu sehen, was Gott machen kann und machen will. Sich in andere Menschen zu investieren, ist nie falsch, nie. Manchmal braucht es gar nicht so viel. Ich weiß, dass ein ermutigendes Wort, eine ermutigende Geste sehr weit helfen kann schon und sehr weit gehen kann. Manchmal braucht es nicht, weiß nicht was. Aber einfach vielleicht mal so, hey, gut, dass es dich gibt. Und schön, dass du hier bei uns in der Jungschar so mitarbeitest. Spitze Mann, spitze Frau. Danke. Und das kann schon eine Meile weiterführen. Ne? Menschen haben sich immer wieder mir angenommen, sind mit mir unterwegs gewesen. Ich glaube nicht, dass ich mit 24 eine Gemeinde hätte bauen können in Bern, wenn nicht Menschen um mich gewesen wären, die mich ermutigt hätten, die mir geholfen hätten in diesem Weg. Und dann später waren es noch andere Gemeinden, die ich bauen durfte. Immer eigentlich auch im Team oder mit anderen zusammen. Und da waren auch Menschen, die uns motiviert haben und gesagt haben, komm, ihr könnt das, macht weiter. Es waren Menschen, die sahen nicht nur meine Vergangenheit oder was ich so alles erlebt habe, sondern die sahen die Zukunft, die sahen das Potenzial, das da ist für die Zukunft. Und deswegen haben sie ermutigend helfen können und vorwärts getrieben. Und das wünsche ich mir auch für uns hier. Ich möchte noch etwas sagen zu den Älteren, also ich meine, die bald schon Pensionierten oder schon Pensionierten, also zu uns. Es gibt Dinge im Leben, die wird jeder junge Mensch früher oder später auch erleben. Dinge, die du schon erlebt hast als älterer Mensch. Dinge, wo du schon durchgehen musstest. Dinge, an denen du vielleicht gekaut hast, lange Zeit. Und du kannst ja davon ausgehen, dass junge Menschen genau so das durchleben müssen, früher oder später. Also du hast schon etwas voraus, diesen jungen Menschen. Du weißt, wohin es etwa gehen wird. Du weißt, was etwa kommen wird. Und wenn du noch das Gespräch suchst mit ihm und ein bisschen gut hinhörst, dann merkst du vielleicht gerade, wo er jetzt dran ist. Aber auf alle Fälle weißt du, was du beten kannst. Du weißt, was nötig ist, um richtig zu beten für die jungen Menschen. Du musst es nur nutzen und vor den Thron Gottes kommen und dann bitten für diese jungen Menschen. Weil du weißt, die haben vielleicht jetzt gerade der und die und sie Probleme mit Partnerschaft. Suchen eines Partners. Und dann vielleicht gibt es sogar ein Telefon, es gibt ein Gespräch. Wie geht es dir auf dem Gebiet? Ich bete für dich. Weißt du, das macht was. Und ältere Leute können das. Du hast einen großen, ungeheuren Schatz, wo du weitergeben kannst, mindestens im Gebet, aber auch so, indem du junge Menschen auf sie zugehst und ihnen beistehst. Was einfach wichtig ist, wir müssen echtes Interesse an ihnen haben. Und dann öffnen sie sich auch, weil das spüren sie. Sie spüren es, ob es echt ist oder nicht. Sie spüren das. Und wenn du echtes Interesse hast, und du kannst gar nicht anders, wenn du vorher schon für sie gebetet hast, dann ist dein Herz weich für sie. Und dann werden sie das spüren. Und dann werden sie sich auch öffnen dir gegenüber. Und du kannst unter Umständen Riesenprobleme helfen zu vermeiden oder da wieder rauszukommen. Also sich in Menschen zu investieren ist nie falsch. Habt ihr den Satz? Sich in Menschen zu investieren ist nie falsch. Übrigens kann man auch als ältere Person ganz praktisch für andere da sein, zum Beispiel indem man die Kinder hütet einer jungen Familie und dieser jungen Familie die Möglichkeit gibt, dass die Eltern mal auswärts gehen oder etwas machen können und so weiter. Und dann bekommt man da Beziehungen und dann ist man plötzlich sogar etwas der Großvater oder die Großmutter, noch ein Großvater oder Großmutter für die Kinder. Also investiere dich auch ganz praktisch ins Leben von anderen. Erfolg ist auf Beziehungen zu bauen. Erfolg ist auf Beziehungen zu bauen. Eine Untersuchung vom National Study of Youth and Religion von zwei Universitäten, Notre Dame und North Carolina, Professoren haben untersucht, wie kommt es, dass junge Menschen oder wie kann es sein, dass man junge Menschen den Glauben hineinnehmen auch ins erwachsene Leben? Was muss sein, dass die Chance groß ist oder größer ist, dass es passiert? Und sie haben eine große Untersuchung gemacht. Die Punkte, die sie daraus fanden, waren drei. Erstens, die Eltern der jungen Person praktizieren ihren Glauben zu Hause im Alltag und nicht nur in öffentlichen Gemeindesituationen. Die Eltern leben Christsein zu Hause. Der zweite Punkt, die junge Person hat mindestens ein wichtiger Mentor oder Freund neben den Eltern, welcher der Glaube seriös praktiziert. Mindestens einer außerhalb der Familie, der Freund oder Mentor ist. Und drittens, die junge Person hat mindestens ein wichtiges Erlebnis mit Gott vor seinem 17. Lebensjahr. Der junge Mensch muss auch Gott selbst persönlich erleben. Mit anderen Worten, ein Teenager wird am ersten seinen Glauben bewahren, wenn er eine bedeutungsvolle und gesunde Beziehung hat zu seinen Eltern, aber dann auch zu einem glaubensvollen Christen außerhalb der Familie und nicht zuletzt zu Gott selbst. Wenn diese drei Dinge stimmen, dann ist die Chance groß, dass der Glaube hinübergenommen wird, auch ins Erwachsenenalter. Man könnte sogar sagen, wenn diese Dinge nicht da sind, da helfen wahrscheinlich nicht mal Programme etwas. Auch nicht Jugendgruppe, auch nicht Camps, auch nicht Gottesdienstbesuche, auch nicht Unterweisungsklassen. Sondern es braucht diese Dinge, um wirklich einen Unterschied zu machen. Aber ich glaube, das Wichtigste von allem ist, den Glauben, wenn wir den Glauben bewahren wollen, dass ein junger Mensch das persönliche Erlebnis mit Gott hat. Und wenn du für nichts anderes betest, dann bete doch dafür, dass ein junger Mensch wirklich Gott erlebt in seinem Alltag. Weil das wird das Wichtigste sein von allem. Nun, es gibt ja den Ausspruch, dass man sagt, ich kann niemand weiterbringen, als ich selber bin, und das stimmt auch. Und trotzdem bin ich froh, dass Gott darüber hinauskommt. und weitergehen kann, als dass ich selber bin. Sonst hätte ich keine Chancen, oder die um mich hätten keine Chancen. Ihr werdet etwas betrogen mit Paula Macker. Aber weil Gott ja persönlich mit euch spricht und persönlich mit euch unterwegs ist, ist da eine große Chance. Der Heilige Geist kann jemand viel weiter bringen, als ich es je kann. Und das ist das Schöne daran. Ich habe immer jungen Menschen gesagt, ihr dürft kommen, mit mir leben. Kommt, lebt mit mir. Verbringt eine Woche zu mir, mit mir zu Hause. Einer hat das in Bern mal gemacht, der Hans. Der kam und sagte, gut, ich komme. Dann ist er unter dem Dach in einem kleinen Zimmer, hat er denn sein können, gerade in meinem Büro. Und ich habe eine gute Woche mit ihm mitgenommen, überall, und mit ihm viel geredet. Hans war drogenabhängig, er hat in der Woche keine Drogen genommen. Und ich habe ihm gesagt, ich habe immer den Leuten gesagt, wenn du zu mir kommst, siehst du kein perfektes Leben. Was du siehst, ist ein Leben aus der Gnade. Ein Leben, das Vergebung braucht, aber sie auch bekommt. Und du wirst sehen, wie ich damit umgehe. Und Hans kam und hat sich dann spät in dieser jungen Gemeinde auch etwas seinen Platz gefunden. Aber er hatte auch psychische Probleme, nicht zuletzt wegen den Drogen. Und später habe ich ihn aus den Augen verloren. Du kannst dein Leben teilen. Vielleicht lädst du mal jemanden ein, so, aber vielleicht ist das nicht gut möglich, aber du kannst trotzdem jemand dein Leben teilen. Und manchmal gibt es sie auch nur für eine bestimmte Zeit, wo das geht, und dann hört es auch. Erfolg ist, in die Zukunft von anderen zu investieren. Gut, ich muss jetzt vorwärts machen. Lasst euch von Gott zeigen, wo und mit wem ihr euer Leben teilen wollt. Und dann lasst euch eine Last und Liebe schenken für diese Menschen. Ich glaube auch, junge Menschen, ihr solltet Ausschau halten nach einem guten Mentor. Unbedingt. Das ist auch an euch. Ihr solltet schauen, dass ihr jemanden habt. Seit Jahren habe ich immer einen Mentor. Ich habe ihn immer selber gesucht, gebetet, gesucht. Und ich gehe bis heute alle paar Wochen zu meinem Mentor und spreche mit ihm über das Leben, mein Leben, und gebe Rapport und so weiter. Und denk daran, wenn du ein junger Mensch bist, für einige andere bist du älter. Und so wirst du auch irgendwie Mentor sein. Für jemand anderes. So, ich wünsche mir, dass jeder von euch für jemand ein Mentor ist und jeder von euch ein Mentor hat. Das wünsche ich mir, dass jeder von euch ein Mentor ist, aber auch ein Mentor hat. Hat Paulus einen Mentor gehabt? Paulus? Ich glaube ja, Barnabas. Apostelgeschichte 9. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus gesprochen hat. Barnabas war dieser Mentor für Paulus. Später ging er hin und hat Paulus gesucht, wo er in der Abgeschiedenheit war. Und er hat gesagt, komm jetzt geht es wieder los, jetzt musst du wieder in den Dienst. Und dann noch später hat dann Paulus eigentlich die Leiterrolle übernommen und Barnabas ging in die zweite Position. Nun gut. Jeder sollte einen Mentor haben und Mentor sein. Lass dir einfach zeigen, wer für dich wichtig ist und wo Gott mit dir reden kann. Mein Schlüsselerlebnis vor 17 Jahren, wo ich hier in die Gemeinde kam, war Vreni Spring. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, aber ich sage es wieder, Kraft der Wiederholung. Vreni Spring saß dann in Beatenberg beim Frühstück. Vreni Spring, 90-jährige Missionarin. Und sie sagt, oh, weißt du, der Mensch, oh, der, was, alles, was er produziert, das ist Nuller, nur Nuller, nur Nuller. Dann am Ende des Tages versucht er noch irgendwie Gott hineinzubringen. Dann nimmt er die Nummer eins. Aber das ist eine schlechte Rechnung. Oh, wenn du doch versuchen würdest, die Nummer eins an den Anfang zu nehmen und zuerst zu haben in deinem Leben, dann kannst du all deine Nummern, deine Nullen machen durch den ganzen Tag. Aber die Rechnung wird anders sein. Und das hat mich geprägt seit da. Vreni Spring ging nie mehr aus meinem Kopf und aus meinem Herzen. Sie ist jetzt beim Herrn, aber hey, ich habe etwas gelernt, Schlüsselerlebnis. Moment eines Mentors, eine alte Frau, die einem jungen Pastor sagt, ja, nicht mehr so jung damals, aber doch schon 17 Jahre zurück, gesagt hat, hey, pass auf, was machst du mit dem Gehörten? Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass unser Leben Einfluss hat, egal wie. Und dass du dann so lebst, dass doch andere dich als Vorbild nehmen können. Denk einfach an die Gemeinde als eine erweiterte Familie. Erfolg ist, wenn ich anderen wie ein Familienmitglied weiterhelfen kann in die Zukunft. Wir beten. Danke, Herr Jesus, bist du da und danke. Weißt du jetzt, was jedes braucht und wie es damit umgehen soll? Geist Gottes, ich bin froh, arbeitest du. Amen.